Find Your Voice.
Ja, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, wir begrüßen Sie herzlich. Wir haben heute das Vergnügen, also Lavinia Knob-Walling. Lavinia.
Hallo.
Andreas Brüning, der andere Podcast, aber wir haben einen Gast und das ist Patrick Küppers. Er ist Bibliothekar und in der Zentralbibliothek in Berlin angestellt und ist dabei, einen Podcast zu etablieren. Ja, unsere erste Frage ist natürlich, wie bist du, wir sind hier im Bereich des Dus heute, Patrick, auf diese Idee gekommen, einen Podcast in dem Segment, in dem du jetzt tätig bist, für ein größeres Publikum anzubieten?
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Also grundlegend, ich mag unheimlich gerne Podcasts. Also schon seit einigen Jahren höre ich sehr intensiv Podcasts und man kann sagen, dass die mir wirklich im Laufe der Zeit sehr viel gebracht haben. Also ich finde diese neue Art der Verbreitung, dieses neue Art Medium einfach ungeheuer gut. Ich finde es informativ. Man hat irgendwie so eine gefühlte stärkere Bindung an die Leute, die es machen. Das sagt mir ungemein zu. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, etwas berichten zu können, eben ja aus dem Grund, dass ich eben einen sehr interessanten Bereich eben der Zentral- und Landesbibliothek, wie es vollständig heißt, arbeite, nämlich in den Berlin-Sammlungen, also quasi ein Spezialbereich, wo, so könnte man das sagen, einfach alles zu Berlin, was gedruckt wird zu Berlin, gesammelt wird, also was jetzt aktuell erscheint und auch was je erschienen ist. Und das ist eine Arbeit, die ich unglaublich toll finde, die mich unheimlich begeistert, die ich sehr gerne mache. Und das ist natürlich ein Bereich und eine Arbeit, die eigentlich etwas für alle Berliner ist. Denn so ein Zentrum für Berlin-Studien, wie es früher hieß, oder heute die Berlin-Sammlungen, dadurch, dass eben alles gesammelt wird, ist es ja so eine Art Gedächtnis der Stadt. Und quasi alle Berlinerinnen und Berliner sind darin ja aufgenommen und alle Institutionen, alle Straßen, alle einzelnen Häuser. Und mir war es eben ein Anliegen, das auch mehr zu verbreiten. Wir haben in den öffentlichen Bibliotheken ja sowieso quasi eine Aufgabe zu vermitteln, auch natürlich unsere Inhalte, aber natürlich auch unsere Arbeit. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, einfach den Kontakt, den Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern zu pflegen. Also bei mir zum Beispiel ganz konkret, ich mache das Lektorat und für mich ist es ganz wichtig, dass ich immer wieder Rückmeldungen bekomme von NutzerInnen, wie gut die Sammlung aufgestellt ist, ob die Leute alles finden und natürlich auf Hinweise auf Bücher oder Schriften, die wir noch nicht hatten. Und ja, also das ist der Grundgedanke, einfach eine spannende öffentliche Institution ein wenig transparenter zu machen, damit man eben als Hörer dieser Institution erleben kann und eben auch sehen kann, was dahinter steht, welche Menschen dort mit ihren ganz eigenen Leidenschaften und Passionen dabei sind. Und dann natürlich einfach auch der Service, weil ich bekomme Woche für Woche, man könnte fast sagen Tag für Tag, so interessante Bücher, also vom sehr spezieller wissenschaftlicher Literatur bis zum, ja, bis zum übelsten Schundroman, aber auch Broschüren, was weiß ich, Schülerzeitung, einfach alles bei mir über den Tisch und da einfach auch ja darüber zu reden, also Hinweise zu geben auf wirklich interessante Bücher, die mal ausführlicher zu besprechen oder einfach auch hinzuweisen auf kuriose Sachen, was so alles erscheint und natürlich auch einfach diese Perspektive zu vermitteln, dass eben aus einer Sammlung, die auf ihre Art und Weise mit ihren Mitteln diese unglaublich faszinierende und komplexe Stadt Berlin irgendwie versucht darzustellen.
Also wenn ich an Bibliothekare denke, dann habe ich gleich so ein Bild vor mir. Eine mittelalte Frau mit Hornbrille und einem Dutt. So stelle ich mich dich aber nicht vor, zwangsläufig. Wie bist du dazu gekommen, Bibliothekar zu werden?
Ja, also ich könnte dieses Bild natürlich noch ergänzen. Davon gibt es auch Statuen, so Sammelstatuen, kleine Statuetten eben von exakt dieser Person, die, wo man dann den Arm bewegen kann, nämlich dass dieser Arm sich dann zum Mund bewegt und diese Figur dann immer pssst sagt, das ist gewissermaßen das klassische Bild der Bibliothekarin, naja, manchmal auch des Bibliothekars. Ich bin von Haus aus Literaturwissenschaftler und ich habe auch wissenschaftlich gearbeitet, speziell zu Berlin. Ich habe eine Promotion verfasst über einen Berliner Autor des Berliner Naturalismus Ende des 19. Jahrhunderts, der, ja, man kann sagen, sehr inspiriert war von Emile Zola. Sehr, sehr spannend, auch natürlich eine sehr spannende Zeit in Berlin, wie eben Berlin aus einer, ja, relativ kleinen Stadt Anfang des 19. Jahrhunderts einfach zu dieser riesigen X-Millionen-Stadt geworden ist. Also da komme ich her und habe natürlich als Buchmensch, wie man sagen könnte, eine natürliche Affinität zu Bibliotheken. Also ich habe Bibliotheken immer sehr gemocht und darin viel Zeit verbracht. Ich kenne aber dieses Bild auch. Also ich meine, mir ist auch oft eigentümlich begegnet worden. Aber das Berufsbild, überhaupt Bibliotheken, wandeln sich ja. Also ich meine, früher waren Bibliotheken ja eher so ein Schutzraum für Bücher und gut, man konnte sich daran aufhalten. Aber heutzutage versteht man Bibliotheken doch viel stärker einfach als Gateway, wie man es nennt. Also man nimmt Leute, alle Leute, wie sie sind und versucht denen einfach ihre Informationen, ihr Wissen zu verschaffen. Und also ich, und noch wichtiger, man ist eben nicht nur so ein Speicherort für Bücher und Informationen, das ist wichtig, klar, aber viele Informationen gibt es natürlich jetzt auch online und quasi die Bibliothek als Raum wird immer wichtiger. Und das war so ein Punkt, der mich sehr interessierte, gerade wo ich eben mich eben sehr viel mit Berlin und generell mit Urbanität beschäftigt habe. Also Urbanität, kann man sagen, ist für mich immer dort, wo sich Wege kreuzen. Und so ein öffentlicher Raum wie eine öffentliche Bibliothek ist einfach ungeheuer selten. Also er ist, ja, er ist schön, er ist anregend und er ist umsonst. Alle können dorthin kommen. Und also man gestaltet quasi ein, ja, ein Forum, wo sich Leute treffen, wo sich Leute weiterbilden, wo sich Leute, wie man ja irgendwie bewähren können, in ihren Interessen weiterentwickeln können. Das waren alles Momente, die mich sehr interessiert haben. Und ja, so bin ich halt dazu gekommen. Also ich habe mir einfach nach meiner Promotion überlegt, was ich so genau machen möchte. Und eine akademische Laufbahn hat mir nicht so sehr zugesagt. Und ja, ich kam dann einfach auf diese Möglichkeit, dass man eben auch so ein akademisches Studium über ein Referendariat, also ähnlich wie jetzt zum Beispiel Lehrer, dem ein Aufbaustudium, dass man auch zusätzlich ein Masterstudium in Bibliotheks- und Informationswissenschaften draufsetzt, dort in diesen Bibliotheksbereich reinkommt. Und ich hatte das Glück, das eben dann bei der Zentral- und Landesbibliothek machen zu können, die einfach alles abdeckt. Das ist einfach eine riesige öffentliche Bibliothek. Viele kennen ja die AGB am Halleschen Tor, wo man wirklich alle DVDs, alle Romane bekommt, aber natürlich die unheimlich faszinierende Sondergebiete hat. Zum Beispiel eine tolle Musikbibliothek. Die Cinemathek an sich ist natürlich auch unheimlich faszinierend. Und eben, was mich natürlich schon als Nutzer unheimlich faszinierte, einfach diese Berlin-Sammlung, wo man wirklich, ja, einfach diese große Weite der Berlin-Literatur bekommt. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Und ja, ja gut, Hornbrille trage ich keine. Das ist natürlich noch ein Moment, dass ich natürlich als auch ein bisschen die Frage, ich bin selber sehbehindert und sehe darin aber keineswegs einen Widerspruch, weil ich finde, gerade die Bibliotheken sind ja Orte, ich habe es eben schon genannt, einfach für alle. Und wo sollte Barrierefreiheit und Inklusion vorgelebt werden, wenn nicht an so einem Ort der Öffentlichkeit, also wo, wie gesagt, wo sich eben alle Wege kreuzen, par excellence. Und ich fühle mich einfach mit meinem, so wie ich bin, mit meinen Fähigkeiten dort sehr, sehr gut aufgehoben.
Würdest du Inklusion als Thema auch in deinen Podcast einbauen wollen?
Ja, unbedingt. Also es ist einfach, ich denke, Teil überhaupt jedes öffentlichen Angebotes, jeder öffentlichen Dienstleistung, dass sie inklusiv sein muss. Und ich lebe das ja quasi vor. Also erstens bin ich natürlich selber darauf angewiesen, eben um viele Sachen rezipieren zu können, dass man eben schauen muss, dass davon eben ja eine elektronische Fassung gibt oder Hörbücher. Und natürlich fließt das mit ein. Also wo ich dann eben auch, also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Bücher ausführlich besprechen möchte in meinem Podcast, sagen wir Romane oder dergleichen, dann natürlich nur, wenn es dazu eben auch ein Hörbuch gibt, möglichst eines, was eben relativ leicht zugänglich ist. Beziehungsweise ich werde einfach, wenn wir auch, wenn es zu thematischen Zusammenstellungen kommt, immer eben auf Audioquellen und dergleichen verweisen. Ja, so wie es eben möglich ist. Aber ich werde das schon immer klar auch formulieren, dass ich dann natürlich so einen besonderen Blick beziehungsweise Nichtblick auf die Dinge habe. Und ja, ich denke für alle Leute, aber eben auch gerade für andere Sehbehinderte oder Blinde da auch einen besonderen Service leiste.
Und du hast von einem Raum gesprochen, der jetzt geöffnet wird, der jetzt nicht nur also die Bücher beschützt, sondern auch die Bücher zugänglich macht. Und du bist ein sehbehinderter Mann, der also bestens ausgebildet ist. Wenn du jetzt durch diese Hallen gehst, durch diese Räume gehst, ich meine, dann hast du ja hauptsächlich auch einen auditiven, vielleicht auch einen olfaktorischen Faktor, der dich, sagen wir mal, anzieht, vielleicht auch taktilen. Ich meine, ich habe jetzt die Frage, eine meiner guten Freundinnen, die ist Ärztin, Oberärztin in Wien, und die sagt immer, sie muss erst mal an einem Buch riechen. Kennst du solche Phänomene? Wie nähert sich sozusagen Patrick Küppers einem Buch an im Bereich der Großstadtliteratur?
Oh, also neue Bücher riechen relativ ähnlich. Wir haben den Vorteil, dass wir einfach bei uns, weil wir so eine Spezialsammlung sind, haben wir sehr viel mehr Fokus auf die Materialität. Also mir ist die Materialität, die Haptik von Büchern natürlich wichtig. Einerseits, dass die erhalten bleibt, weil das macht eben auch dieses Objekt Buch auch aus. Ja, und das ist eben auch das Original. Also zum Beispiel, das war so eine meiner ersten größeren Maßnahmen. Also bevor ich dort Fachlektor wurde, wurden Schutzumschläge, die an Büchern dran waren, immer auseinandergeschnitten und dann mit Folie drüber geklebt und so weiter. Und das heißt, das geht ganz viel Information verloren und eben auch die Haptik dieser Schutzumschläge, die zum Teil ja ganz besonders ist. Damit habe ich ganz sofort aufgeräumt, weil wir verleihen die Bücher ja nicht. Das ist ja eine Präsenzbibliothek. Wir haben manchmal Leihexemplare. Im Prinzip kaufen wir die Bücher und die stehen bei uns im Regal oder im Keller. Und wenn man sie lesen muss, dann kann man die nicht möchte, kann man die Bücher nicht mit nach Hause nehmen, sondern man kommt vor Ort. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir den Ort, den Raum, unseren Lesesaal auch möglichst schön und vielfältig gestalten. Da haben wir noch eine Strecke Weges vor uns. Und also es wird nicht verliehen, deswegen können wir die Bücher möglichst originalgetreu erhalten, eben auch mit den Schutzumschlägen und dieser besonderen Haptik. Das ist also bei neuen Büchern ganz stark so. Da gibt es tolle Sachen. Also die verrücktesten Materialien werden da verwendet, gerade bei Kunstbänden. Und da habe ich natürlich eine große Freude dran, weil das ist einfach Lust. Das ist da wird einfach dieser Information auch unglaublich auch Ehre angetan und Freude und Kreativität. Da sieht man schon eine große Varianz. Aber natürlich noch offensichtlicher ist es natürlich bei älteren Schichten. Ich habe es ja angesprochen, dass wir auch quasi retrospektiv versuchen, unsere Lücken zu schließen. Also ich habe jetzt, seit ich da bin, wirklich aus allen, ja, also ich habe noch keine Handschrift, glaube ich, gekauft. Das machen dann andere Leute, die dann zur Auktion gehen. Aber ich habe wirklich schon aus dem 16. Jahrhundert ein Buch gekauft und natürlich ganz viele aus dem 19. Jahrhundert und sonst wie. Und natürlich haben diese Bücher extrem unterschiedliche Haptiken und auch, ja, sinnliche Ansprüche. Einfach, ja, natürlich, ob das Papier aus Lumpen oder aus diesem fürchterlich säurehaltigen Holz, was eben dann sich zersetzt, wo wir heute unglaublich aufpassen müssen, dass wir diese Bücher irgendwie noch erhalten können. Dann gab es natürlich immer wieder Zeiten des Notpapiers nach dem Ersten Weltkrieg, zum Teil auch nach dem Zweiten Weltkrieg, was eine ganz eigene Geschichte ist. Ja, es gab natürlich dieses, gerade im 19. Jahrhundert, wo eben Ende des 19. Jahrhunderts, was so ein bisschen mein Spezialgebiet ist, einfach auch diese massenhaft verbreitete, populäre und triviale Literatur, die einfach auf sehr schlechtem Papier gedruckt wurde und wo einfach die Bücher völlig auseinanderfallen und wo wir eine ganz, ganz große Pflicht haben, also wenn es jetzt Berlin-Romane sind, die irgendwie zu erhalten, weil, also man soll es ja nicht meinen, aber man denkt ja, na gut, so Unterhaltungsromane werden ja Millionen von gedruckt. Ja, das kann schon sein, aber die werden nach dem Lesen halt verfeuert oder weggeschmissen. Also quasi so, was weiß ich, Stefan George, wenn der irgendwo 10 Exemplare von so einem Gedichtband gedruckt hat, da kann man damit rechnen, dass davon irgendwie noch 8 da sind. Aber wenn von 100.000 von so einem tollen, trivialen Reportageroman, da kann es sein, dass man keins mehr findet. Also, und ja, das sind Herausforderungen, deswegen wir arbeiten noch stark mit der Restauration und Buchbinderei zusammen. Da geht es auch um Leim und dergleichen. Naja, und bei ganz alten Sachen, sowas haben wir natürlich im Bestand, also Pergamente, die kann man ja nicht irgendwie kleben, die werden zum Teil genäht. Also das ist schon großartig. Also natürlich hat man da einen Zugang und ich finde es auch interessant, wenn auch Bekannte oder Praktikanten, die jetzt auch sehbehindert sind, bei uns sind, die haben. Und wenn die eben gerade die historischen Sachen anschauen, da haben die einfach auch sehr, sehr viel davon. Also insofern, ja, ich habe da große Freude dran, habe da auch einen besonderen Zugang zu, auch wenn ich die Bücher jetzt im Einzelnen nicht lese. Aber klar geht mir das so. Und ich bin da einfach auch sehr, sehr hinterher, einfach, dass diese Sachen erhalten bleiben.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei so einen unglaublich seltenen Bänden oft, dass da oft so ein Tabu herrscht. Nein, das darfst du auf keinen Fall anfassen, was ja total essentiell ist, wenn man blind ist oder sehbehindert. Wie wird das überhaupt zugänglich gemacht? Also auch als Sehbehinderter, wie stehst du dazu?
Also wir machen Spezialführungen. Also es ist klar, dass so bestimmte alte Sachen, auch so Handschriften und so, die werden ja normalerweise nicht herausgegeben, es sei denn wirklich für Forschungszwecke oder eben natürlich im Zuge von Spezialführungen. Dann schon, weil ich finde, das soll man ja auch erleben können und dann passiert den Sachen auch nichts. Das ist ja viel wichtiger. Die Sachen werden übers Jahr in guten klimatischen Bedingungen und so weiter erhalten, als dass hin und wieder mal bei einer Führung jemand da auch mal drüber streichen kann. Also das ist sogar eher gut, wenn die Sachen auch mal ein bisschen an die Luft kommen und nicht immer komplett in ihren Hüllen bleiben. Gut, weiß ich nicht genau, vielleicht wird mich da ein Restaurator zurechtweisen. Aber ja, aber man muss ja zeigen, auch was man hat. Man ist ja der Öffentlichkeit verpflichtet. Man ist ja kein Banksafe, sondern wir leben von Steuergeldern. Das heißt also, wenn es Interesse der Öffentlichkeit gibt, dann muss man Sachen auch in der einen oder anderen Weise zugänglich machen. Aber natürlich geht es bei diesen sehr seltenen und alten Sachen, gerade wenn auch die Seiten brüchig sind, geht es natürlich über Digitalisierung. Und Digitalisierung öffnet natürlich auch wieder den Weg für Zugänglichkeit, also für Barrierefreiheit. Das ist natürlich bei zum Beispiel bei Fraktur, da ist die OCR zum Teil etwas kompliziert, aber sie ist eben möglich. Da muss man einfach das entsprechende Geld in die Hand nehmen für so besondere Programme. Aber auf die Art und Weise, klar, machen wir die Sachen erstens für alle. Also so ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, was in Fraktur gedruckt wurde, machen wir zugänglich. Das ist natürlich dann auch gemeinfrei, also kann man überall im Netz abrufen. Und natürlich auch, lesbar, wenn eben quasi über die OCR der digitale Text ausgeworfen wird. Zwar hin und wieder mal mit einem Buchstaben falsch, aber ich glaube, damit kann man leben. Also das ist ein Punkt, weswegen ich eben für so Digitalisierung auch nochmal einen besonderen Daumen, einen besonderen Druck drauf habe.
Kannst du so aus dem Stegreif sagen, wie man genau darauf zugreift?
Ja, also wir haben in der Zentralen Landesbibliothek die digitale Landesbibliothek, die man auch über die Webseite, die ist derzeit in Neuordnung, die wird noch viel übersichtlicher. Aber quasi, wenn man diese einfach digitale Landesbibliothek auch googelt, dann kommt man darauf, dann findet man das. Und also ich meine, unser Hauptrenner, naja, wie es so ist, sind alte Telefonbücher. fragt man sich, warum das so spannend ist, alte Telefonbücher zu lesen. Aber klar, Leute suchen natürlich ihre Vorfahren und dergleichen, weil unsere Telefon- und Adressbücher reichen natürlich sehr, sehr weit zurück, also bis ins frühe 19. Jahrhundert. Ja. Also nicht die Telefonbücher, aber Adressbücher. Und da kriegt man natürlich sehr viel raus, weil da steht dann manchmal halt auch die Adresse dabei und der Beruf der Person. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Also das wird sehr, sehr gern abgerufen und die Sachen sind, kann man auch, ja, man kann es zumindest über OCR da auch suchen, über eben diese Texterkennung. Und andere Digitalisate, zum Beispiel diese Großstadtdokumente, ein unglaublich faszinierendes, vielbändiges Werk, gerade über die soziale Realität um 1900, die ist auch komplett digitalisiert und eben auch mit OCR erkannt, obwohl es eben so ein Frakturtext ist. Und das ist natürlich unheimlich toll, da kann man nach Stichworten auch suchen und die Sachen da darunter lesen.
Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast jetzt zu machen? Wann war so die Geburtsstunde dieser Podcast-Idee?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube so, als ich eben anfing, wirklich sehr intensiv Podcasts zu hören, da kam schon die Idee, dass das eigentlich eine tolle Sache ist. Und das ist bestimmt schon 3-4 Jahre her, dass mir auch so eine Idee kam. Also spätestens seit ich dann eben auch in der Stelle, wo ich jetzt bin, eben in der Bibliothek arbeite, dass man das eben auch verbinden kann.
Wir sind ja jetzt mitten im dritten Modul, das heißt das dritte Wochenende. Und das heißt, 2 hast du schon mitgemacht und jetzt das dritte so halb überstanden. Was hast du bis jetzt mitgenommen?
Oh, also sehr viel. Einfach diese ganzen Grundgedanken mal zu formulieren. Also ich kann dir vielleicht erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Also das aus dieser aus dieser Idee, die wahrscheinlich noch sehr lange, sehr vage geblieben wäre. Das hat sich natürlich dann auch massiv konkretisiert, als ich einfach von diesem tollen Angebot gehört habe, dieses Find Your Voice, dieses tolle Seminar, wo ich sagte, Mensch, das passt ja 100 Pro, das muss ich machen. Und bin dann auch gleich auch zu meinen Vorgesetzten quasi und Kollegen gegangen und gesagt, so, ich mache das und das. Und ich habe damit auch was vor, eben nicht nur für mich privat im Kämmerchen, sondern ich will damit auch was hier für die Berlin-Sammlung machen. Und das stieß dann erfreulicherweise auch auf gutes Echo. Also ich habe wirklich jetzt schon sehr viel fokussierter einfach, dass es geht ja oft auch darum, die richtigen Fragen zu stellen. Und das war ja schon beim ersten Seminar der Fall, dass man einfach sagt, ja, warum will ich das überhaupt machen? Und da bin ich doch sehr ins Arbeiten und Nachdenken gekommen und habe da wirklich relativ schnell schon sehr, sehr, sehr konkreter meine Sachen, also meine Ideen fassen können und eben auch, ja, auch gesehen, wo es eben noch hakt, wo Sachen noch zu erarbeiten sind. Also ich habe jetzt sehr klare Vorstellungen. Also was mir sehr viel geholfen hat, ist, was wir jetzt schon auch stärker auch zu Recht bearbeitet haben, einfach die Frage, wer spricht. Das ist natürlich etwas, was man leicht aus dem Blick verliert, was ich auch sehr gerne aus dem Blick verliere. Das liegt an meiner wissenschaftlichen Vergangenheit und wissenschaftlichen Arbeiten. Tendiert man ja immer so unpersönlich zu schreiben. Ja, es ist so und so oder wir machen oder und so weiter. Statt dass man sagt, ja, ich bin derjenige, der schreibt. Ich sehe das so und so. Ich habe das so und so zusammengeführt. Das ist mir damals schon in der Dissertation oder generell in der wissenschaftlichen Arbeit immer wieder schwer gefallen. Und jetzt eben beim Podcast, da ging es auch in die Richtung, und das ist ganz gut, einmal die Seminar zu sagen, ja, es ist alles gut, die Inhalte, aber es muss auch klar sein, wer spricht, und dass ich mich da natürlich, ich als Person, mich da auch wie hinstelle und mir schon überlege, wie stelle ich mich dort dar, was bringe ich mit, was ist so meine Besonderheit, und das war für mich auch schon mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Ja, und natürlich sehr, sehr viel praktische Dinge, die man schon mitgenommen hat. Also wir hatten das zweite Wochenendseminar, ging ja sehr stark um Stimme und Sprechen und wie man einfach mit der Situation, mit dem Mikrofon und so weiter umgeht. Das war unglaublich hilfreich einfach, weil wir da hatten wir eine tolle Referentin, die einfach sehr, sehr toll aus der Praxis auch ganz viele Kleinigkeiten, also ob man da währenddessen was trinken kann, was man da trinken kann. Das ist ja alles Sachen, wenn man einfach nicht mit dem Mikro so professionell oder groß gearbeitet hat, nicht weiß und wo sich dann Unsicherheiten ergeben. Und da habe ich einfach schon sehr, sehr viel praktische Sachen mitbekommen. Und ja, jetzt sind wir mitten im dritten Seminar. Das macht mir jetzt auch schon wieder unheimlichen Spaß. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jedes Einzelne, was mir dabei der Sache auch sehr gut gefällt, dass wirklich eine sehr, sehr nette Gruppe zusammengekommen ist. Das sind ja immer so 10, 12 Leute, die da auf ganz Europa verteilt sind. Und ich finde das einfach eine sehr, sehr, auch von den Teilnehmern her, ich meine von euch beiden her sowieso, aber auch von den Teilnehmern einfach immer eine sehr, sehr schöne Grundstimmung, sehr positiv, sehr bestärkend gegenseitig, sehr interessiert auch. Und also wirklich, da ist dieses, was ja auch einfach Teil dieses Empowerment-Gedanke, dass man quasi sich selber empowert, aber sich eben auch gegenseitig bestärkt in dem, was man tut. Ich finde, das geht bisher auch sehr, sehr gut auf.
Ja, das finde ich eigentlich auch. Ich bin auch eigentlich dankbar dafür, dass wir das in dieser Konstellation machen können. Jetzt in Online, ursprünglich war es ja als Präsenzkurs gedacht. Und jetzt dadurch, dass wir es online machen, ja, sozusagen machen müssen, aber auch machen können, ist es halt echt möglich, dass jemand aus Barcelona dabei ist oder aus dem...
Also gibt es einen Zeitplan für dich? Also es würde mich nochmal hier jetzt an dieser Stelle, so wann der Podcast für dich, sagen wir mal, lebendig werden sollte, wann deine erste Episode rollt. Und was, sagen wir, so ein zentraler Punkt in dem Podcast ist, der dann, sagen wir, sich vielleicht auch wiederholend oder spiegelnd sagen wir so immer wieder zeigen wird, wo die Zuhörerinnen sich dann eintunen können.
Ja, also ich hoffe doch sehr, so dass ich sehr dabei bleibe und so mit eurer Hilfe, auch mit den Seminaren, so sage ich mal, bis Ende des Jahres auch wirklich schon mal so ein Pilot produziere, wahrscheinlich noch ein bisschen reduzierter und halt allein und ohne groß Schnickschnack, aber halt so, wie es meine Möglichkeit ist, damit ich einfach mal sehe, auch so abschätzen kann, den Aufwand und wie das dann sich so anfühlt und klingt. Aber das ist so erstmal mein Ziel, das quasi während des Lernens dann auch schon langsam dazu zu kommen, auch mal so eine erste Folge, quasi die Folge 0 oder 0-1 zu produzieren. Und dann habe ich schon real die Idee, dass ich irgendwann im Frühjahr 2022 dann eben mit der entsprechenden Unterstützung, dass sich da einfach viele andere Sachen auch organisieren, dass man dann einfach den Support hat, auch innerhalb der Zentralen Landesbibliothek, also etwa der Öffentlichkeitsarbeit oder von Leuten, die eben auch in so digitalen Sachen, also gerade in dieser Verbreitung über soziale Netzwerke, dass das dann ineinander greift, dass man da wirklich im Frühjahr 2022 auf Sendung gehen kann. Also die Idee ist jetzt erstmal, ja, etwa vielleicht alle 2 Wochen so eine halbstündige Sendung zu machen. Das halte ich jetzt erstmal für realistisch. Und ja, so ein sehr zentraler Punkt dabei, das ist ganz witzig. Also es ist natürlich meine Perspektive einfach auf die, natürlich auf die Sachen, die kommen. Aber es gibt es gibt so einen lustigen zweiten Protagonisten im Hintergrund, und das ist natürlich die Sammlung selbst. Und das ist schon auch meine Idee, dass man einfach diese Sammlung selbst, die ja irgendwie so ein, ja, die ganz verschieden zusammensetzt, die einfach auch immer weiter wächst und gedehnt wird, an der gearbeitet wird und die eben auf ihre Art und Weise immer wieder versucht, ja, einfach Berlin wiederzugeben, und wo eben versucht wird, dass sich eben alle Berlinerinnen wiederfinden, dass quasi diese Sammlung selbst, so abstrakt sie erstmal erscheinen möchte, der heimliche Protagonist ist, auf den man auch immer wieder zurückkommt. Also, es klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber die Idee ist ja eigentlich, dieses Abstrakte so transparenter zu machen, dass man einfach sieht, wie, also gerade bei all den Inhalten, also ich finde, man muss immer aus diesem Podcast rauskommen und wirklich ein paar super Buchtipps und Leseempfehlungen und auch andere, ja, Empfehlungen für Audiosachen und so weiter mitnehmen. Das ist natürlich die Grundidee, dass man wirklich so praktisch was dabei hat, mitbekommt und nachlesen kann. Aber natürlich, dass man auch so eine Forschung bekommt, wie so eine öffentliche Institution ja sich entwickelt, wie die funktioniert, was für Leute daran arbeiten, wie die Leute ticken, die daran arbeiten. Ja, einfach auch, um wieder auf dieses Bild am Anfang zu kommen und von diesem klassischen Bild dieser Hornbrillen, dieser oder dieses Hornbrillen tragenden Bibliothekars. Also wenn man mal in die Literatur schaut, da gibt es ja wahnsinnig tolle Darstellungen von Bibliothekaren, aber davon so ein bisschen auch, ja, auch praktisch rüberzukommen, einfach wegzukommen und einfach zu sehen, was macht Bibliothek, was machen Bibliothekare heute, und auch zu vermitteln. Auch so eine Spezialsammlung wie die Berlin-Sammlung ist faktisch für alle da. Ich möchte quasi die Berlin-Sammlung selbst, dieses große Abstraktum mit Hunderttausenden von Büchern und Papieren und Seiten, quasi als einen interessanten Protagonisten an meiner Seite haben.
Die sprechende Bibliothek und
Ja, da.
Literatur für alle. Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ich wohne in Berlin. Das ist meine Stadt. Es ist natürlich auch eure Stadt. Aber ich freue mich immer darauf, neue Gesichter der Stadt zu erkennen und wünsche dir auf jeden Fall viel Glück dabei. Und ich bin total gespannt, wie sich das in den nächsten paar Monaten entwickeln wird. Andreas, ein Schlusswort.
Ja, ich bin auch sehr gespannt auf den neuen Raum, der spricht mit uns, spricht. Die Stadt spricht mit uns. Die Stadt macht es möglich, Hörbegegnungen zu erzeugen. Das heißt speziell die ZLB und durch Patrick Küppers. Also ich bin begeistert, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Sie müssen diesen Podcast unbedingt sich zu Gemüte führen, und wir gehen davon aus, dass Anfang 2022 die Nullnummer vor uns stehen wird, beziehungsweise hörbar sein wird. Ja, das war heute das Projekt Find Your Voice, der Podcast des Projekts Find Your Voice. Und wir hatten zu Gast Patrick Küppers von der ZLB in Berlin, von der Berlin Sammlung, ein Fachlektor, und wir waren zu zweit als Moderatoren bei Ihnen, mit Ihnen dabei, und zwar Lavinia Knob-Walling und Andreas Brüning. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, kommen Sie gut durch den Sommer, und wir werden wieder mit Ihnen sprechen. Nehmen Sie das Abo.
Find your voice.